Weihnachten ist nicht nur ein hohes christliches Fest in Deutschland. Es wird auch als das Fest der Liebe, der Familie und der Freundschaft gesehen. So oder so ähnlich fangen die Sätze in dieser Welt an. Aber wir wissen, dass es total falsch ist. Wir wissen, Weihnachten zu feiern hat nichts mit der Geburt Jesu Christi zu tun oder mit Gott. Und wenn Sie mehr darüber wissen wollen, wir haben eine kostenlose Broschüre, das Geheimnis des Weihnachtsfestes. Aber ich spreche heute nicht über das Weihnachtsfest, sondern mehr über die Liebe. Der Titel der Predigt, die wahre Liebe. Erinnern uns wieder daran, was Jesus Christus vorausgesagt hat, dass diese Tage, die seiner Wiederkunft auf dieser Erde, den Tagen Noahs gleichen würde. Und zu Noahs Zeiten war die Erde voller Gewalt. 1. Mose 6, Vers 11, können Sie dies nachlesen. Aber noch nie zuvor in der 6000-jährigen Geschichte der Menschheit war sie so voller Hass, voller Gewalt ausgesetzt. Heiße, kalte Kriege, Unruhen zwischen Völkern, Familienschlägereien, Vergewaltigungen, Raubüberfälle und anderen körperlichen Gewalttaten. Ganz zu schweigen von dem Vergnügen an der Gewalt durch unsere modernen Massenmedien. Die 60 Millionen Menschen, schätzungsweise darunter über 6 Millionen Juden, auch dies nur schätzungsweise, die während des schrecklichen Mordes im Zweiten Weltkrieg getötet wurden, sind ein trauriges Zeugnis für die Kälte, für die Grausamkeit, die Herzlosigkeit dieser Welt. Sie und ich, wir sind Mitglieder der Kirche Gottes. Wir sind in dieser Welt aufgewachsen, in dieser rauen, wettbewerbsorientierten Welt. Oder unsere Kinder, die wachsen noch auf. Ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht, wir haben die Ideen und die Haltung dieser Welt nur allzu leicht in uns aufgenommen, ohne es zu bemerken. Aber haben wir uns mit diesem weltweiten Mangel an natürlichem Mitgefühl angesteckt? Wir sind nicht gezwungen, diese Denkweise, die die Welt hat, anzunehmen oder in ihr gefangen zu bleiben. Was meine ich eigentlich mit Denkweise? Der Mensch, er tut alles, um erfolgreich zu sein. Und wenn das, was sie tun, anderen Menschen schadet, egal. Das denken die Menschen. Sie denken, man ist sich selbst am nächsten. Das heißt ja, liebe deinen Nächsten. Aber sie sehen das so. Ich bin der Nächste. Aber so ist es sicherlich nicht. Schauen wir uns die erste Bibelstelle an, Römer 6, Vers 14. Gott hat uns hier was versprochen. Römer 6, Vers 14. Denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Der Herr hat sich verpflichtet, für jede Versuchung, die wir jemals begegnen werden, einen Weg der Rettung bereitzuhalten. Gehen wir zu der nächsten Bibelstelle, 1. Korinther 10, und lesen wir Vers 13. Hauptsächlich lese ich aus der Luther 2009. Außer ich erwähne eine andere. 1. Korinther 10, Vers 13. Es hat euch noch keine Versuchung betroffen, als nur menschliche. Aber Gott ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, dass ihr es ertragen könnt. Warum hat Jesus Christus davor gewarnt, dass in unserer Zeit viele, auch in seiner Kirche, gefühllos, kalt, hart, lieblos werden. Werden wir einer sein, der seine Liebe erkalten lässt? Wie können wir sicherstellen, dass uns das nicht passiert? In der sogenannten Ölberg-Prophezeiung sagte Jesus die Weltereignisse voraus, die zu seiner Wiederkunft führen werden. Er zeigt, dass weltweiter Hass zu Kriegen, die in Weltkriegen Höhepunkt finden, Hungersnöten, Seuchen und weit verbreitete Erdbeben führen würde. Dann sprach Christus eine furchtbare Warnung aus. Matthäus 24, angefangen mit Vers 8. Matthäus 24, angefangen mit Vers 8, und wir lesen bis Vers 12, diesmal aus der Luther 2017. Das alles aber ist der Anfang der Wehen. Dann werden sie euch der Bedrängnis überantworten und euch töten. Und ihr werdet gehasst werden, um meines Namens willen, von allen Völkern. Dann werden viele zu Fall kommen und werden sich untereinander verraten und sich untereinander hassen. Vers 11, und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Und weil die Missachtung des Gesetzes überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Haben wir diese Warnung von Jesus Christus persönlich genommen, auf uns selbst bezogen? Haben wir in der letzten Zeit eine Übersicht über unser Leben mal gespiegelt? Um sicher zu sein, dass wir nicht schuldig sind. Christus hat den Bewährten auch ein Versprechen gegeben. Wer bis ans Ende ausharrt, der wird gerettet werden. Vers 13. In dieser Prophezeiung vom Ölberg spricht Jesus von seiner Wiederkunft und gibt eine weitere ernsthafte Warnung mit sich. Matthäus 24, angefangen mit Vers 48. Matthäus 24, angefangen mit Vers 48. Wenn aber der böse Knecht in seinem Herzen sagt, mein Herr kommt noch lange nicht, und fängt an, seinen Mitknecht zu schlagen, isst und trinkt mit den Betrunkenen, dann wird der Herr diesen Knecht kommen an einem Tage, an dem er es nicht erwartet, und zu einer Stunde, die er nicht kennt. Und er wird ihn in Stücken hauen lassen und ihm einen Platz geben bei den Heuchlern, da wird sein Heulen und Zähne klappern oder auch Zähne knirschen. Ist es möglich, dass ein Knecht Gottes unvorsichtig wird und anfängt, seine eigenen Mitknechte zu schlagen? Ob damit nun gemeint ist, dass ein solcher böser Knecht seine Mitknechte buchstäblich schlägt oder es nur mit der Zunge meint? Auch mit der Zunge kann man jemanden verletzen. Wie wir es in der Predigt von Herrn Michael Link gehört haben, die Zunge, kraftvolles Werkzeug, gefährliche Waffe. Diese Warnung weist jedoch dennoch sehr deutlich auf den Mangel an wahrer, tiefer Liebe hin, den manchen gegenüber ihren Brüdern an den Tag legen werden. Christus tadelte die Kirche von Ephesus nur wegen einer einzigen Sünde, weil du deine erste Liebe verlassen hast. Die Kirche in Ephesus beging den Fehler, ihre erste große Liebe schwinden zu lassen. Und das geschah ausgerechnet bei den Menschen, die die inspirierten Botschaften aus dem Munde der von Christus auserwählten Apostel gehört hatten. Er wollte, dass sie ihre erste Liebe bewahren, dass sie sie festhalten. Was hat Christus als Lösung für dieses ernsthafte Problem aufgezeigt? Gehen wir zur Offenbarung, Kapitel 2, und lesen wir Vers 5. Offenbarung 2, Vers 5. Denke nun daran, wovon du abgefallen bist, kehre um und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, werde ich bald über dich kommen und deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht umkehrst. Dieser Rat Gottes weist auf die wahre Antwort auf das Problem aller hin. Die erste Liebe verlassen haben. Erinnern wir uns an die Liebe, den Eifer und die Wärme gegenüber Gott, seinem Volk und seinem Werk, die wir zu der Zeit unserer Bekehrung hatten. Tut Buße, bereut oder auch kehrt um. Bekenne Gott deinen, ich möchte sagen, erbärmlichen Zustand. Bitten wir ihn, uns gnädig zu vergeben, dass wir uns in diesem verhärteten Zustand begeben haben. Dann beten wir um göttliche Kraft und um Führung, damit wir ein Überwinder werden und schließlich einen Platz als Herrscher in dem bald kommenden herrlichen Reich Gottes erben. Was sind einige der Gründe dafür, dass Menschen in einer kalten, unbarmherzigen Haltung verhärten und es ihnen völlig an Mitgefühl fehlt? Der heute weit verbreitete Mangel an Zuneigung ist ein weltweites geistiges Leiden. Und die Saat für diesen Mangel an Liebe und Mitgefühl schlägt oft schon früh in unserem Leben Wurzeln. Wahrlich, wir leben in der gefährlichen Zeit, den letzten Tagen, die der Apostel Paulus vorausgesagt hat. Gehen wir zu 2. Timotheus 3 und fangen wir mit Vers 1 an. Und wir lesen bis Vers 6, diesmal aus der Neuen Genfer. Ist zwar kein inspiriert, aber sie liest sich doch ganz ordentlich, zumindest diese Bibelstelle. Seid ihr jedoch darüber im Klaren, dass die Zeit vor dem Ende eine schlimme Zeit sein wird. Die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldgierig, großtuerisch und arrogant. Sie werden ihre Mitmenschen beleidigen, ihren Eltern nicht gehorchen, undankbar sein und weder Ehrfurcht noch Mitgefühl kennen. Sie werden unversöhnlich sein, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, voll Hass auf alles Gute und zu jedem Verrat bereit. Sie werden vor nichts zurückschrecken, um ihre Ziele zu erreichen, und werden von Hochmut verblendet sein. Ihr ganzes Interesse gilt dem Vergnügen, während Gott ihnen gleichgültig ist. Sie geben sich zwar einen frommen Anschein, aber von der Kraft Gottes, die sie so verändern könnte, dass sie wirklich ein frommes Leben führen würden, wollen sie nichts wissen. Von solchen Menschen halte dich fern. Kommt uns das bekannt vor, was wir in dieser Welt zurzeit sehen? Entschuldigung. Diese Prophezeiung zeigt deutlich, dass die Menschen in unserer Zeit selbstverliebt sein werden. Aber es würde ihnen an der Zuneigung, die ein christlicher Mensch seinen Mitmenschen gegenüber haben sollte, fehlen. Sie würden eine extreme Feindseligkeit gegenüber ihren Nächsten haben. Anstatt ihren Nächsten zu lieben wie sich selbst, lieben sie sich nur selbst. Paulus zeigte auch, dass die religiösen und die weltlichen Führer dieser Welt Gott nicht in ihrem Herzen haben oder behalten wollen. Römer 1, Vers 28. Gehen wir zu Römer 1 und lesen wir Vers 28. Und wie sie es für nichts geachtet haben, Gott zu erkennen, hat sie Gott dahingegeben, in verkehrten Sinn, sodass sie tun, was nicht recht ist. Das gilt sicherlich für die meisten der heutigen Kirchen und die anderen Bildungseinrichtungen. Solche Gemüter sind der wirklichen Wahrheit unfähig. Römer 1, Vers 29 bis 31. Diesmal wieder aus der Neuen Genfer. Römer 1, Vers 29. Es gibt keine Art von Unrecht, Bosheit, Gier oder Gemeinheit, die bei ihnen nicht zu finden ist. Ihr Leben ist voller Neid, Mord, Streit, Betrug und Hinterhältigkeit. Sie reden abfällig über ihre Mitmenschen und verleumden sie. Gottesverächter sind sie. Gewalttätige, arrogante und großtuerische Menschen, erfinderisch, wenn es darum geht, Böses zu tun. Sie gehorchen ihren Eltern nicht und sind unbelehrbar, gewissenlos, gefühllos und unbarmherzig. Solche hasserfüllten Gemüter zeigen oft eine offene Feindseligkeit, nicht nur gegenüber ihren Mitmenschen, sondern auch gegenüber ihrem Schöpfer. Römer 8, Vers 7. Römer 8, und lesen wir Vers 7. Denn fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft gegen Gott, weil das Fleisch sich dem Gesetz Gottes nicht unterwirft, denn es vermag es auch nicht. Es gibt noch andere wichtige Gründe für diesen allgemeinen Mangel an Zuneigung. Um die wahre Antwort zu finden, muss man sich genau umsehen. Die Saat der Rücksichtslosigkeit wird schon früh im Leben gepflanzt. In der heutigen verrückten Welt werden kleine Kinder mit Spielzeug, mit Mordspielzeug aufgezogen. Denken wir an Fasching, die Pistolen, die sind so begehrt. Sie töten im übertragenen Sinn ihre eigenen Brüder, Schwestern oder die Spielkameraden. In einem typischen Elternhaus sind diese Kinder oft ständig in Streitereien zwischen verschiedenen Familienmitgliedern ausgesetzt, zwischen Mann, Frau, Eltern, Kinder und auch der Außenwelt. Hierzu kommt, dass die Kinder von heute oft nicht die richtige Art oder das richtige Maß an echter Liebe und Zuneigung von ihren Eltern und anderen Familienmitgliedern erfahren haben. Solche Kinder, die in unserer Gesellschaft aufgewachsen sind, kommen bald zu dem Schluss, dass sie, wenn sie überleben wollen, auf die Nummer 1 achten müssen. Eine Ellenbogengesellschaft. Aber das ist noch nicht alles. Moderne Kinder sind vom Säuglingsalter an über das Fernsehen, das Kino oder auch die anderen Formen. Ich kann gar nicht alle aufzählen, was es alles gibt. Aber die Massenunterhaltung sind sie ausgesetzt, ständig, heimtückisch von der Flut, Horror, Gewalt. Aber was können wir tun? Gibt es eine Lösung, vielleicht eine geheime Formel? Die Formel für den Empfang von Gottes Heiligen Geist wird vom Apostel Petrus in der Apostelgeschichte 2, Vers 38 gegeben. Petrus sagte zu denen, die im Herzen getroffen waren und etwas gegen ihren Zustand tun wollten. Apostelgeschichte 2, Vers 38. Petrus sprach zu ihnen, tut Buße, besser bereut oder kehrt um. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes und die wahre Liebe kennenlernen. Umkehr. Jeder weiß, was mit Umkehr gemeint ist oder was es bedeutet. Es bedeutet, dass man sich seinem menschlichen Weg oder der Selbstbezogenheit abwendet und den Weg Gottes einschlägt und auf diesem geht. Es bedeutet, dass man bereut, gegen Gottes Gesetz verstoßen zu haben. Und dass man sich vornimmt, es von nun an zu befolgen. Gott wird dann seinen Heiligen Geist uns allen schenken, einen Geist des gesunden Verstandes, eine Weisheit, mit der wir andere auf intelligente Weise lieben und auch berücksichtigen können. Wohlwollen kann man nicht aus sich selbst entwickeln, vielleicht ein kleines gewisses Maß. So zu tun, als ob man ihn hätte, ja, das ist falsch. Jede Handlung, egal wie gut der Schauspieler, sage ich mal, ist, wird schließlich genau als das entdeckt, als Handlung. Andererseits werden wir, wenn wir Gottes Heiligen Geist empfangen, nicht einfach automatisch auf eine geheimnisvolle Weise vollkommen. Wir müssen uns sehr anstrengen. Es ist Arbeit, um nahezu perfekt zu werden, indem wir den Geist, den Gott uns gibt, nutzen, auf richtige Weise nutzen, Gottes Geist öffnet unseren Geist, damit wir erkennen, wie wichtig die anderen in unserem Leben sind und wie wichtig wir in ihrem Leben sind. Das Wohlwollen, das wir geben und empfangen, ist ein lebenswichtiges Gut. Wir erkennen, dass die Gemeinschaft mit Gleichgesinnten sehr schön sein kann. Wir erleben das jedes Jahr auf dem Laphüttenfest. Gottes Geist gibt uns auch die Gewissheit, dass es sich lohnt, für diese harmonische Liebe und dessen guten Willen zu arbeiten. Die nach außen gehende Liebe erfordert Arbeit, Willenskraft und Entschlossenheit. Es ist ein hartes Stück Arbeit. Es liegt nicht auf dem Weg, wir müssen es nur einsammeln. Es ist mit der Arbeit verbunden. Denn die menschliche Natur ist nicht kontaktfreudig. Die menschliche Natur ist eher egoistisch, so wie wir es kennen in dieser Welt. In der Liebe kontaktfreudig zu sein, geht unsere menschliche Natur gegen den Strich. Wir wollen das gar nicht. Die menschliche Natur. Aber wie können wir diese Herde überwinden? Es gibt wichtige Schritte, die wir unternehmen müssen, wenn wir eine hartherzige Haltung überwinden wollen. Als nächstes müssen wir unseren Mangel eingestehen, ihn Gott bekennen und unseren Gott bitten, uns zu helfen, diesen allgemeinen Mangel an Mitgefühl für andere zu überwinden, abzulegen. Dann müssen wir unseren Teil dazu beitragen, diese Charakterschwäche zu überwinden, indem wir durch Gebet, durch fleißiges Bibelstudium den Geist und den Charakter Gottes in uns aufnehmen, in uns wachsen lassen. Wie können wir lernen, wie wir diesen Mangel an natürlicher Zuneigung überwinden können? Indem wir Gottes Wort sorgfältig studieren, um zu sehen, wie die großen Männer der Bibel, zum Beispiel Christus, David, Josef, dachten und auch handelten, wie sie große Liebe und Mitgefühl für andere an den Tag legten. Jesus nennt es sich selbst der gute Hirte, weil er sich um seine Schafe kümmerte und sie führt, wo sie sicher und geborgen sind. Anders als ein bezahlter Hirte, der flieht wahrscheinlich, wenn Gefahr droht. Doch Jesus Christus, er bleibt und schützt seine Herde. Dieser Titel offenbart seine Bereitschaft, für die Menschheit einzustehen, selbst wenn dies seinen Tod bedeuten würde. Er zeigt seine Liebe und sein unermüdliches Streben nach dem Wohle der Menschen, die sich in seiner Obhut finden oder befinden. Das können wir in Johannes 10, Vers 11 nachlesen. Gehen wir zu Johannes 10 und lesen wir Vers 11. Johannes 10, Vers 11. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Das Mitgefühl Christi. Das irdische Leben Christi war ein vollkommenes, ein leuchtendes Beispiel, dass seine tiefe Liebe, sein Erbarmen und sein Mitgefühl für alle Menschen offenbarte. Er lehrte die Menschen immer wieder, eine vergebende, eine barmherzige Haltung gegenüber ihren Mitmenschen einzunehmen. Matthäus 5, Vers 7. Matthäus 5, Vers 7 aus der Luther 2017. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Jesus ermahnt uns weiter in Matthäus 6, die Verse 14 und 15. Matthäus 6, Matthäus 6, angefangen mit Vers 14. Denn wenn ihr den Menschen ihre Fehler vergebt, dann wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Fehler nicht vergebt, dann wird euch euer Vater eure Fehler auch nicht vergeben. Wer anderen gegenüber unbarmherzig ist, wird von Gott hart verurteilt werden. Jakobus 2, Vers 13. Jakobus 2 und Vers 13. Denn es wird ein unbarmherziges Gericht über den ergehen, der nicht Barmherzigkeit getan hat. Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht. Christus hat Barmherzigkeit und Mitgefühl nicht nur gelehrt, sondern auch praktiziert. Und sein höchstes Opfer am Kreuz war sozusagen das I-Tüpfelchen, ein Beweis für seine grenzenlose Liebe und sein Mitgefühl für die ganze Menschheit. Nachdem Christus 3,5 Jahre damit verbracht hat, umherzuziehen und Gutes zu tun und alle zu heilen, die vom Teufel bedrängt wurden, gab er sich gehorsam und bereitwillig als höchstes Opfer hin. Selbst in seinem qualvollen Todeskampf war Jesus so von Liebe und Barmherzigkeit und Mitgefühl erfüllt, dass er genug Mitleid aufbringen konnte, um auszurufen: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Lukas 23, Vers 34. Lesen wir dies in Lukas 23, Vers 34. Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und sie verteilten seine Kleider und warfen das Los darum. Wenn sie zur Reue kommen, dann soll Gott ihnen vergeben. Das waren die Worte des edelsten, aufopferungsvollsten und barmherzigsten Menschen, der je auf der Erde gelebt hatte. Welch ein Beispiel für uns, dem wir folgen sollten. Christus hat seine Liebe zu den Menschen sicher nie erkalten lassen. Aber wie ist wahre Liebe? Wissen wir das Gegenteil von Liebe? Viele denken gleich an Hass. Aber das muss zwangsläufig nicht so sein. Es kann auch Angst sein. Angst hindert uns daran, andere zu lieben. Das können wir überall beobachten, im Großen wie im Kleinen. Niemand greift an, wenn er sich nicht bedroht fühlt und glaubt, durch den Angriff seine Macht demonstrieren zu können. Angriff ist in Wirklichkeit Verteidigung. Angriffe, ob verbal oder mit körperlicher Gewalt, sind im Grunde ein Ausdruck von Angst. Meistens ist es die Angst, zu kurz zu kommen oder abgelehnt zu werden. Ein Ausdruck des Zweifels an der Liebe Gottes zu uns. Angst schafft immer Distanz. Liebe dagegen schafft Beziehung. In der Bibel heißt es: Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Das heißt, da Gott die vollkommene Liebe ist, kann nur die enge Beziehung zu Gott unsere Angst vertreiben und den Weg frei machen, dass wir fähig werden, anderen zu lieben. Die Liebe, sie vergleicht sich niemals mit anderen, sodass sie niemals neidisch oder eifersüchtig ist oder sich rühmt oder prahlt, um sich selbst zu rühmen, um sich selbst auf die Schulter zu schlagen. 2. Korinther 10, Vers 12. Und lesen wir Vers 12. Denn wenn wir wagen, nicht uns unter die zu rechnen oder mit denen zu vergleichen, die sie selbst empfehlen, aber weil sie sich nur an sich selbst messen und mit sich selbst vergleichen, verstehen sie nichts. Es ist niemals aufgebläht, niemals arrogant oder selbstgefällig. Solch ein aufgeblasenes Ego führt nur dazu, dass man zeigt, dass man sich mit anderen verglichen hat und sie benachteiligt hat. Der gute Wille wird sich niemals ungebührlich, unangenehm, unpassend verhalten. In Philipper 4, Vers 8 finden wir auch Informationen über die angenehmen Dinge, die wir stattdessen tun sollen. Philipper 4, Vers 8. Aus der Luther 2017, Philipper 4, Vers 8. Weiter, Brüder und Schwestern, was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob, darauf seid bedacht. Wahre Liebe sucht nicht das eigene. Sie ist nicht egozentrisch, nicht fleischlich. 1. Korinther 13, Vers 5. Gehen wir zurück zu 1. Korinther 13 und lesen wir Vers 5. Sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie ist nicht leicht provoziert oder zum Zorn erregt. Sie denkt nichts Böses, noch ist sie nachtragend oder verbittert. Und sie freut sich nicht, wenn sie Ungerechtigkeit hört oder auch sieht. Stattdessen erfreut sie sich an der Wahrheit. Vers 6. Vers 6 im gleichen Kapitel, diesmal aus der guten Nachricht. Sie ist nicht schadenfroh, wenn andere Unrecht geschieht, sondern freut sich mit, wenn jemand das Rechte tut, an der Ganzheitlichkeit. Wenn uns jemand herabsetzt oder sogar beleidigt, veranlasst die wahre Liebe uns niemals zurückzuschlagen, sondern sie erträgt alle Dinge, sie erträgt alle Provokationen. Sie fügt niemals Schaden für Schaden, Böses für Böses oder Beleidigung für Beleidigung zu. Gottes Liebe erhält alle Dinge, Prüfungen, unangenehme Vorkommnisse, Meinungsverschiedenheiten, Missverständnisse schicken sie nicht in eine Ecke, um Trübsal zu blasen oder den Kopf in den Sand zu stecken oder in Bitterkeit sich abzuwenden. Sie verliert deswegen keine Freunde und sie gibt nicht auf. Das Beispiel Jesu Christi am Kreuz ist das, dem wir immer folgen sollten. Er sagt zu allen den finsteren und blutrünstigen, hasserfüllten Peinigern: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, wie wir es gelesen haben. Aber wie gesagt, nicht in diesem Moment, sondern wenn sie bereuen, dann soll Gott ihnen vergeben, wenn sie umkehren von ihrem üblen Weg. Als Bräutigam wird Jesus oft in den Evangelien beschrieben, ein Titel, der seine Beziehung zu seiner Gemeinde symbolisiert. In Matthäus 9, Vers 15 wird deutlich, dass Jesus diese intime Verbindung nutzt, um die Freude und das Verbrechen und das Versprechen einer tiefen Einheit zu beschreiben. Lesen wir dies schnell in Matthäus 9, Vers 15. Letzte Bibelstelle, Matthäus 9, Vers 15. Jesus sagte zu ihnen: Wie können die Freunde des Bräutigams Leid tragen, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Aber die Zeit wird kommen, dass der Bräutigam von ihnen genommen wird, dann werden sie fasten. Der Bräutigam steht für Liebe, er steht für Treue und eine unauflösliche Bindung, die in der endgültigen Hochzeit zwischen Gott und uns und der ganzen Menschheit gipfelt. Es ist ein Bild der Hoffnung auf das kommende Reich.